Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Besonders alle, die aus den Nachbarländern kommen, die weite Strecken zurücklegen, um hier zu sein. Heute haben wir Besuch aus Polen, aus Tschechien, aus der Slowakei, ja, Italien, Schweiz, Österreich, Belgien, Holland, Frankreich, aus den Ländern Afrikas. Und wen haben wir vergessen? Unsere Brüder aus Ukraine sind ja bereits erwähnt worden, vorgestellt worden. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar, dass wir noch zusammenkommen können, um Gottes Wort in Ruhe und Frieden zu hören. Dann haben wir Grüße von Bruder Wahlström aus Kopenhagen, von Bruder Ellis aus Edmonton, von Bruder Graf aus der Schweiz, Bruder Nyagi aus Nairobi, Bruder Lotika aus Johannesburg und noch verschiedene Brüder, die angerufen haben, die uns alle grüßen lassen. Und dann ganz besondere Grüße von Bruder Russ. Ganz besondere Grüße von Bruder Russ. Herzlich gern wären heute beide, Bruder Russ und Schwester Russ, hier gewesen, aber zur allgemeinen Schwäche hat sich wohl auch noch ein wenig mehr dazu gesellt, sodass sie nicht hier sein können, sind aber mit uns verbunden. Dann haben wir, ich habe mit Absicht mal E-Mail mitgebracht aus Neuseeland, die mithören, aus Australien, die mithören, aus Kanada, die mithören, aus den USA, die mithören, aus dem Kongo, die mithören. Ja, eigentlich hören sehr viele heute mit, sicher auch in Rumänien. Auch Bruder John aus Bukarest lässt herzlich grüßen. Wir sind einfach dankbar für diese Gelegenheit, die wir haben, Gottes Wort weltweit auszustrahlen. Nur in aller Kürze ein paar Daten, die das Allgemeingeschehen betreffen. Wir alle haben sicher mitbekommen, dass nichts mehr so ist, wie es mal war und auch nicht mehr sein wird, sondern dass wirklich alles dem Ende zugeht. Und dann haben wir hier die Bekanntgabe vom Vatikan. Katholiken sind die einzig wahre Kirche Christi. Auch nicht schlecht. Die zweite, ebenfalls vom Vatikan, wir sind der Tempel Gottes. Und dann wird Vokabular gebraucht, Ekklesia, die herausgerufene Gemeinde. Wieder, und von Rom kommen tatsächlich die interessantesten Nachrichten, ganz besonders groß geschrieben, komm, Herr Jesus. Christen ersehnen nicht das Ende der Welt, sondern das Ende jeder Ungerechtigkeit. Dann geht's los. Rom, 12. November. Wenn der Christ betet, komm, Herr Jesus, dann folgt die Darlegung. Das Thema immer wieder die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn man genau hinhört, dann ist es das Thema geworden in allen Kirchen, allen Freikirchen, bei allen Evangelisten. Alle merken, dass es dem Ende zugeht. Auffällt hier natürlich Folgendes. Ich lese vor: Denn vor der Wiederkunft komme es zur Apostasie, ein Wort, das uns nicht so geläufig ist, bedeutet Abfall, Glaubensabfall. Ich lese weiter. Die Gestalt, die die christliche Tradition später den Antichristen nennen würde, habe Paulus nicht näher erklärt, so der Papst. Ja, auch wir werden es nicht näher erklären. Seitdem wir die Offenbarung des Wortes aus Gnaden bekommen haben, wird überhaupt nichts mehr erklärt. Es wird einfach geoffenbart, was ein wenig mehr notbereitet ist. Die Sekten stellen ein großes Risiko dar, vor allem, weil sie die Bibel fundamentalistisch auslegen. Dann kommt immer wieder die Gefahr, die von den Sekten ausgeht. Das wird noch anders. Mennoniten hören auf Benedikt 16 den Ruf nach Einheit. Es ist in der Tat so, wie Offenbarung 17 es sagt, alle Tochterkirchen kehren in den Schoß der Mutterkirche zurück. Aber die Gemeinde Jesu Christi kommt vorher heraus. Sie hört den letzten Ruf. Auch noch was Jerusalem betrifft. Vertreter des Judentums wollen Dialog mit der Kirche vorantreiben. Da ist etwas ganz Schlimmes passiert, doch darüber muss ich schreiben. Der höchste Rabbi in Rom hat den Papst ersucht, dass der Name Jahwe nicht mehr in der Liturgie Verwendung findet. Wir alle haben es begriffen, was in Amos 6 geschrieben steht. Der Name des Herrn, Jahwe, durfte nicht genannt werden, wenn ein Toter aus dem Hause getragen wird. Und diesen einen Vers haben die Gelehrten im Judentum missverstanden und haben die Lehre aufgestellt, dass der Name des Herrn überhaupt nicht mehr genannt werden darf. Und haben tatsächlich seit dem Jahre 270 vor Christus diesen Namen nicht mehr verwendet und haben Adonai an seine Stelle gesetzt, und so beten sie bis heute. Sehr traurig, ob Jude, ob Grieche, ob hell oder dunkel, wer wir sein mögen, wenn wir die Offenbarung nicht haben, dann sind wir blind. Dann sind wir blind. Und jetzt kommt es auch noch, und damit möchte ich fast schließen. In Rom soll ein Mormonentempel entstehen. Alle Religionen finden sich dort ein und auf alle wird Einfluss genommen und ganz zum Schluss sind alle unter einem Dach. Und hier steht sein Zeitungsartikel, die Geburt einer neuen Weltordnung. Die Geburt einer neuen Weltordnung. Das hätte Heinrich Himmler genauso formulieren können, 1933, in dem Schreiben von Julius Streicher. Doch nun zur Sache, wir werden nichts aufhalten, alles nimmt seinen Lauf und wir erkennen, dass die Wiederkunft Jesu Christi wirklich ganz nahe bevorsteht. Doch ich schaue ja auch in diesem Jahr auf die 50 Jahre zurück. Ihr habt es sicher im Rundbrief gelesen. Der französische ist auch im Versand abholbar bereit. Ich habe noch mal Rückblick gehalten auf die vergangenen 50 Jahre, seitdem ich mit dem Dienst Bruder Brenhams, mit der Botschaft vertraut bin und das Wort Gottes in alle Welt tragen durfte. Sogar auf der letzten Reise, jetzt durch Südafrika und Namibia und Swasiland, 13 Mal aufgestiegen und gelandet, aufgestiegen und gelandet, um das Wort des Herrn zu bringen. Und wenn ich mich dem Leibe nach nicht gar so stark fühle, so umso stärker dem Geiste nach, weil ich genau weiß, dass die letzte Botschaft den Letzten erreichen muss. Amen. Und erreichen wird. Amen. Erreichen wird. Erst wenn der Letzte, wo immer er auf Erden sein mag, gerufen wurde, erst dann ist die Zahl voll und dann geht die Tür zu und die Posaune wird ertönen. Möge Gott auch heute alle segnen, die mithören, auch in ganz Südamerika, Nordamerika, wirklich in Europa und in der ganzen Welt. Die göttliche Botschaft ist immer an das Volk Gottes auf der ganzen Erde gerichtet. In den letzten 50 Jahren, besonders in den letzten 34 Jahren, sind 34 Jahre her, seitdem wir an diesem Podium stehen und das Wort Gottes verkündigen. Und Gott hat wirklich sehr viel Gnade geschenkt. Es ging durch schwere Prüfungen hindurch und Gott hat immer aufs Neue geholfen. Nichts ist uns zum Schaden geblieben. Alles hat uns dem Herrn näher gebracht. Sogar das, was der Feind wirklich zur Zerstörung, zum Schaden hat sein lassen wollen, ist uns schlussendlich dann doch zum Guten gereicht. Und die Bemerkung, die möchte ich jetzt doch noch machen. Dadurch, dass Bruder Brenhim diesen unfehlbaren prophetischen Dienst hatte und wie wir es ja auch im vorhergehenden Rundbrief geschrieben haben, 1615 Mal sagen konnte, so spricht der Herr. Und immer sah er ein Gesicht. Und dazu hat Gott ihm dann das gezeigt, gesagt und geoffenbart, was er der bestimmten Person sagen sollte. Und was am meisten beeindruckt hat, war, wenn er die Namen, der Leute, die er nie gesehen, nie gehört, nie gesprochen hatte, dann plötzlich sagte, und die Leute waren natürlich alle überrascht, ja überwältigt. Und entschuldigt diese eine Bemerkung, aber in dem letzten Teil der 70er Jahre ist in unserer Mitte immer wieder vorgekommen, nicht nur das So spricht der Herr, sondern alle sind mit Namen gerufen worden. Bruder so und so, Schwester so und so, Bruder so und so, Schwester so und so. Und ehrlich gesagt, wir standen unter dem Eindruck, dass hier ähnlich wie bei Bruder Brenhem eine Gabe wirksam ist, ohne zu wissen, dass List und Tücke dahinter stand, ohne zu wissen, dass der Feind seine Hand im Spiel hat, bis es eben offenbar geworden ist. Und das ist die große Lektion, die wir haben lernen müssen. Und danach habe ich natürlich erst nachgelesen, was Bruder Brenhem über die Gabe der Weissagung gesagt hat. Erstens, dass keine Weissagung in der Gemeinde angenommen werden kann, es sei denn, sie ist von drei Brüdern geprüft worden und ist mindestens von zwei bestätigt worden. Und dann kommt er zu dem Hauptpunkt und sagt, wenn ich euch zum Beispiel sagen würde, Bruder Orman Neville hat mir das und das gesagt, dann muss er mir das vorher gesagt haben. Dann muss ich das vorher gehört haben, sonst könnte ich nie sagen, das hat mir Bruder Neville gesagt. Natürlich, dann gingen uns die Augen auf, dass hier nichts gehört wurde, sondern einfach Dinge in den Raum gestellt wurden, aus welchem Grund auch immer. Doch irgendein Bruder sagte mir, Bruder Frank, ich habe den Eindruck, das könnte der letzte Rundbrief gewesen sein. Dann habe ich einfach gesagt, der letzte Rundbrief, was den vergangenen Abschnitt betrifft. Nur was den vergangenen Abschnitt betrifft. Wir schauen aus, dass Gott Großes tun wird. Und ich möchte das heute mit euch betrachten, im Anschluss an das, was wir schon in Salzburg am letzten Samstag und dann auch in Zürich betrachtet haben, nur noch ein wenig tiefer in das hineingehen, worum es eigentlich heute geht. Und dazu lasst mich aus Psalm 149 die Verse 4, 5 und 6 lesen. Psalm 149, Vers 4, 5 und 6. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Gebeugten mit Sieg. Lasst es uns heute und fernerhin erwarten. Vers 5. Frohlocken sollen die Frommen mit Stolz, sollen jauchzen auf ihren Lagern. Lobeserhebungen Gottes im Mund und ein doppelschneidiges Schwert in der Hand. Ein doppelschneidiges Schwert in der Hand, Lobeserhebungen Gottes im Munde. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Noch das andere Wort aus dem Psalm 33, Psalm 33, Vers 11 und 12. Psalm 33, Vers 11 und 12. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Seines Herzens Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er zum Eigentum sich erwählt hat. Aus 1. Petrus, dem ersten Kapitel, lesen wir einige Verse. 1. Petrus, erstes Kapitel von Vers 13. Bitte, liebe Brüder und Schwestern, seid nicht niedergeschlagen. Gott hat uns die Gnade geschenkt, jetzt zu glauben, wie die Schrift es wirklich sagt. Und wir haben die Verheißungen in uns aufgenommen und wir wissen, dass Gott sie erfüllen wird. 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 13. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Welch ein gewaltiges Wort! Und dann Vers 14, als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Dann kommt der Gehorsam. In Vers 22 lesen wir weiter. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebet einander innig von Herzen. Auch das muss mit uns und in uns allen geschehen. Der Gehorsam ist wichtig, genauso wichtig ist die Bruderliebe und die allgemeine Liebe. Und dann kommen wir zu Vers 23. Ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Schlagen wir direkt Lukas, das erste Kapitel, noch einmal auf und schauen wir uns an, was damals geschah. Und vergegenwärtigen wir uns, dass das, was am Anfang des neuen Bundes mit dem Erlöser geschah, mit ihm Erfüllung fand, nämlich alles, was vorausgesagt wurde, so geschieht es jetzt mit den Erlösten. Damals mit dem Bräutigam und jetzt mit der Braut. Lasst mich aus den Predigten Bruder Brennims Teil 1 und Teil 2 eben nur zwei Passagen lesen. Wenn Gott sein Wort, wenn Gott und sein Wort eins werden, das heißt, wenn der Geist Gottes den Samen Gottes, das Wort Gottes bewässert, wird Gott hervorkommen, hervorgebracht werden. Er ist es, der es in den Einzelnen bewirkt. Es ist Gott, der es in uns tut. Wir sind tot. Ihr seid tot und besteht nicht mehr. Ihr betrachtet euch als tot, als leer und wartet auf den Samenkeim. Was ist es dann? Ihr seid es nicht mehr selbst. Es ist nicht mehr der Mensch. Es ist Gott in dem Menschen wirksam. Es ist der Samenkeim, wie das gesprochene Wort am Anfang. Wenn das Wort Gottes in einem Menschen offenbar geworden ist, dann ist es nicht der Mensch. Denn der Mensch ist gestorben. Er kann nicht gleichzeitig, es kann nicht gleichzeitig eine Kreuzung, eine Mischung und ein Sohn sein. Entweder seid ihr im Tode oder ihr seid im Leben. Wenn ihr ein Sohn des Todes seid, dann seid ihr dem Feind überlassen. Wenn ihr aber ein Sohn Gottes seid, dann seid ihr Gott anbefohlen. Und dann übergebt euch Gott in diesem Augenblick, dann flieht der Teufel von euch und der Herr tröstet euch und führt euch weiter. Dann aus der nächsten Predigt, die uns allen bekannte Stelle, ich lese es deshalb, weil hier auf Lukas 1 Bezug genommen wird. Gott aber wird Christus aus der kleinen Gruppe des wahren Wortsamens eine geliebte Braut zuführen, eine Jungfrau seines Wortes. Wenn ihr oder von ihr und durch sie wird alles erfüllt werden, was in seinem Worte für die Jungfrauen verheißen ist. Keine menschlichen Satzungen oder Dogmen kennen sie. Das Wort der Verheißung, er selbst, wird in ihr sein, wie er in Maria war. Gott selbst tut sich kund. Er selbst wird gemäß seinem eigenen Wort der Verheißung handeln, um alles zu erfüllen, was von ihm geschrieben steht, wie er es tat, als er durch den Schoß einer Jungfrau kam. Alles erfüllen, wie damals, als er durch den Schoß eine Jungfrau kam. Das war ein Schattenbild auf den geistlichen Schoß der Gemeinde. Genauso wird die Jungfrau jetzt sein Wort annehmen und sprechen: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Seht, welch eine Harmonie. Jesus tat nichts, als was er vom Vater gezeigt bekam. Es war eine Harmonie zwischen Gott und Christus. So wird es auch mit der Braut sein. Er zeigt ihr sein Wort des Lebens. Er zeigt es ihr und sie nimmt es auf. Sie zweifelt nicht daran. Noch die drei Zeilen. Das Wort und die Gesinnung Christi sind in der Braut. Dadurch weiß sie, was er durch sein Wort tun will. Und sie tut es in seinem Namen, denn sie hat das So spricht der Herr. Lesen wir das gewaltige Wort zunächst, ehe wir auf Lukas 1 näher eingehen, aus 2. Korinther, dem 11. Kapitel, uns auch allen sehr bekannt, aber mit großem Ernst damals geschrieben und ich meine auch für uns in dieser Zeit geschrieben. 2. Korinther, 11. Kapitel, von Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau zuzuführen. Hier haben wir das Ziel der Verkündigung, das Ziel der wahren Brautgemeinde, die Christus als eine reine Jungfrau zugeführt werden wird. Und dann kennen wir ja alle, was in Vers 3 geschrieben steht. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange einst Eva mit ihrer Arglist verführt hat, so auch eure Gedanken von der Einfalt und lauteren Gesinnung gegen Christus zum Argen hingezogen werden. Und dann folgt natürlich das, was geschieht, wenn der Feind zum Argen hinzieht. Dann steht in Vers 4, denn wenn jemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt. Wir haben das gegenübergestellt. Das eine ist eine Sendung. Eine Sendung verbunden mit dem Heilsratschluss unseres Gottes. Das andere sind Leute, die einfach daherkommen, ohne gesandt worden zu sein. Und Brüder und Schwestern, das sage ich nicht aus Kritik, das sage ich mit großem Schmerz. Es sind viele Jahre vergangen, von 66 bis 79, wo niemand aufgetreten ist, wo keine internationale Reisen gemacht hat, wo alle geblieben sind, wo sie vorher waren. Und bis dahin war die Einheit in der Gemeinde weltweit. Weltweit war göttliche Harmonie, keine fremden Lehren. Niemand ist dahergekommen um seine eigene Meinung oder seine Lehre zu präsentieren, sondern es ging von Land zu Land und von Stadt zu Stadt. Ich habe das Wort des Herrn getragen. Nicht eine einzige Deutung gebracht, sondern nur das klare und wahre Wort Gottes. Aber dann setzte tatsächlich eine Zeit ein, wo Männer auftraten, die einfach daher gekommen sind. Und würde man nach der Berufung fragen, dann würden die Leute stumm bleiben. Der andere Vergleich ist hier im Philipperbrief, wo Paulus noch einmal darauf Bezug nimmt. Und Brüder und Schwestern, ich sage es wirklich nicht aus Kritik, sondern aus innerem Schmerz. Es ist ein katastrophaler Zustand innerhalb der Kreise derer, die die Endzeitbotschaft zu glauben vorgeben. Philipper, erstes Kapitel, Vers 15. Einige freilich predigen Christus aus Neid, aus Streitsucht, manche aber auch in guter Absicht. Ja, saget mir, was bewegt einen Menschen, Christus nach außen hin zu predigen, nur aus Neid, aus Streitsucht, aus Besserwisserei? Welch einen Sinn soll das haben? In Vers 17, die anderen, die es aus Rechthaberei tun, verkündigen Christus nicht in lauterer Absicht, sondern in der Meinung, dass sie mir dadurch zu meiner Gefangenschaft auch noch Kummer verursachen. Und würdet ihr alle fragen, würdet ihr euch die Mühe machen, jeden Bruder, der eine Donnerlehre präsentiert oder irgendeine Sonderoffenbarung, wenn ihr ihn fragen würdet, Bruder, lege jetzt deine Hand aufs Herz und sage nur das, was du am jüngsten Gericht auch sagen würdest. Bitte sage uns die Wahrheit. Aus welchem Grunde predigst du das und das? Und wenn dann die Herrschaften ganz ehrlich sind, dann würden sie sicher einen Namen nennen. Ja, sie würden dabei einen Namen nennen. Ja. Ja. Kommen wir zu Lukas, dem ersten Kapitel. Hier haben wir Maria, und ich vergleiche jetzt mal einfach Maria als die kluge Jungfrau mit all den klugen Jungfrauen in Matthäus 25. Und ich wage zu sagen, dass die klugen Jungfrauen, so wie Maria, keine Deutung, keinen fremden Samen, dass sie absolut nichts in sich aufnehmen, es sei denn, es ist Gottes heiliges Wort, wie es uns in diesem Buche hinterlassen wurde. Hier haben wir einige wunderbare Verse und Gedanken. Vers 26 und 27 berichtet uns, dass der Engel Gabriel von Gott gesandt wurde und die Botschaft überbrachte, was jetzt geschehen sollte. Und Brüder und Schwestern, ich möchte, dass ihr für einen Augenblick wirklich für einen Augenblick begreift, was hier geschehen ist. Alles, was auf unseren Herrn und Erlöser Bezug genommen hat, erfüllte sich in einem Augenblick an einem Tag. 1. Mose 3, Vers 15 erfüllte sich, dass der Same Gottes durch das Weib kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Psalm 2, Vers 7 erfüllte sich an diesem Tage, zu dieser Stunde. Dies ist, ja, Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, dich habe ich heute gezeugt. Lesen wir es, damit wir es ganz genau haben. Worum es mir heute geht, ist, dass wir begreifen, in dem Moment, wo Gott Heilsgeschichte macht, erfüllt sich alles, alles in der Brautgemeinde, in unserer Zeit. Psalm 2, Vers 7. Lasst mich kundtun den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du. Ich selbst habe dich heute gezeugt. Hier haben wir den Tag. Hier haben wir die genaue Beschreibung, Heiliger Geist wird über dich kommen. Und das von dir geboren werden soll, stammt vom Heiligen Geist und wird Sohn Gottes genannt werden. Also das, was in Psalm 2, und höret auch noch Vers 8 dazu in Psalm 2, fordere von mir, so gebe ich dir die Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Du bist mein Sohn, ich selbst habe dich heute gezeugt. Hier haben wir in Lukas 1 die Erfüllung all dieser Verheißungen aus dem Alten Testament. Psalm 22, Vers 10. Du hast mich der Mutter gelegt in den Schoß. Ja, hier geschah es. Hier geschah es. Hier hat Gott es getan. Du hast mich der Mutter gelegt in den Schoß. Hier haben wir den Übergang von der Prophetie in die Erfüllung. Und das müssen wir auch jetzt für unsere Zeit einmal begreifen. Es ist jetzt der Übergang von der Prophetie in die Erfüllung. Und dann geschieht das, was geschrieben steht. Genauso Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Emmanuel geben wird. All diese Bibelstellen haben ihre Erfüllung gefunden. Brüder und Schwestern, so begann es mit dem Erlöser und so endet es mit den Erlösten. Jede Verheißung ist Realität geworden. Er war der Same Gottes, der gekommen ist, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Er war die Erfüllung von Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er war die Erfüllung von Psalm 22, Vers 10. Du hast mich der Mutter gelegt in den Schoß. Da die Verheißung, die Prophetie und dann in der Zusammenfassung alles erfüllt. Göttliche Realität geworden. Und wenn wir weitergehen im Neuen Testament, dann geschah doch alles. Grundsätzlich alles, wie Gott es vorausgesagt hatte. Nehmt den Dienst unseres Herrn, Jesaja 35, Vers 5 und 6. Die Blinden werden sehen, die Lahmen werden gehen. Jede andere Verheißung hat sich angeschlossen und kam zur Erfüllung bis hin zur Himmelfahrt unseres Herrn und Erlösers und dann bis hin zum Anfang der neutestamentlichen Gemeinde, zur Ausgießung des Heiligen Geistes, wo Petrus sagen konnte, dies ist das, was Gott durch den Propheten Joel verheißen hat. Lesen wir noch schnell, ehe wir kurz auf uns zu sprechen kommen, als Gemeinde, die jetzt herausgerufen wird, lesen wir hier in Lukas 1, Vers 28, als nun der Engel bei ihr eintrat, sagte er, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Was haben wir hier? Übernatürliches Wirken Gottes. Der Engel Gabriel kommt herab, gibt die Ankündigung und alles, was verheißen war, ging in Erfüllung. Wenn Bruder Branham davon spricht, dass ihm der Engel des Herrn erschienen ist, dass er seine Größe, sein Gewicht, dass er ihn von Kopf bis Fuß beschreibt, dann müssen wir einfach wissen, dass hier Gott handelt, dass nicht ein Mensch auf einen Gedanken kam, das eine oder das andere zu tun, sondern dass Gott im Begriff war, das prophetische Wort und die Verheißungen zur Erfüllung zu bringen. Und dann sei gegrüßt, du Begnadete. Wenn wir Begnadete sind, dann werden wir die göttliche Botschaft hören und Anteil an dem bekommen, was Gott gegenwärtig tut. Lesen wir Vers 30. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und wisse wohl, du wirst gute Hoffnung werden und Mutter eines Sohnes, dem du den Namen Jesus geben sollst. Und dann wird die Beschreibung im Einzelnen gegeben. Und danach kommt Vers 34, da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Und das ist auch sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Kein Schriftgelehrter, kein Pharisäer, niemand hat dort mitgesprochen, kein fremder Same, keine Deutung, sondern Wort Gottes verbunden mit den Verheißungen, die Gott gegeben hatte. Und siehe da, wir lesen weiter ihre Frage. Ich weiß doch von keinem Manne, wie soll das geschehen? Wie kann ich denn einen Sohn gebären? Vers 35. Da gab der Engel ihr zur Antwort, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das von dir geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Soll ich euch jetzt die Stellen lesen, die uns als Samen beschreiben? Lesen wir aus Psalm. Lesen wir aus Psalm 22, Vers 31 und 32. Psalm 22, Vers 31 und 32. Sein Same wird ihm dienen. Er, der Same in der Einzahl. Jetzt auf uns übertragen, sein Same wird ihm dienen. Vom Allherrn wird man erzählen, dem künftigen Geschlecht. Jetzt kommt's ganz gewaltig. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit kundtun, dem Volk, das noch geboren wird, dass er es vollbracht hat. Sein Same wird ihm dienen. Und das Volk, das noch geboren werden soll. Halleluja. Maria sollte und hat den Sohn Gottes geboren. Das Wort, der Same, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Sein Same wird ihm dienen. Dem Volk, das noch geboren werden soll. Psalm 89, hier steht in Vers, lesen wir von Vers 3, Psalm 89 von Vers 3. Denn du, Herr, hast verheißen, auf ewig soll der Gnadenbund aufgebaut sein. Fest wie der Himmel hast du deine Treue gegründet. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten, habe David, meinem Knecht, geschworen, deinem Geschlecht will ich ewige Dauer verleihen und aufbauen deinen Thron für alle Zeiten. Brüder und Schwestern, wie eben schon gesagt, damals ging es darum, dass alle Weissagungen, die auf den Erlöser, der kommen sollte, Bezug nahmen, ihre Erfüllung fanden. Und das geschah, weil eine Jungfrau sich Gott zur Verfügung gestellt hatte. Sie war dazu bestimmt und sprach, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Jetzt sucht Gott die klugen Jungfrauen, die dasselbe sagen können. Ich weiß doch von keinem Mann, ich weiß von keinem Prediger, ich weiß von keinem einzigen Menschen, ich weiß von niemand. Ich weiß nur, dass mein Erlöser lebt. Und sagen wir es frei und offen. Wo wird heute der Kern der Verkündigung auf den Leuchter gestellt? Alle verlieren sich in ihren eigenen Deutungen, berufen sich auf den Propheten und können sich bei dem, was sie behaupten, nicht auf Gott und Gottes Wort berufen. Und deshalb muss an dieser Stätte immer wieder neu betont werden, nur für das, was im Worte steht, hat Gott Verantwortung übernommen. Ich habe zum Beispiel nachgesehen, 125 Mal hat Bruder Brenhem auf Zacharia 14, Vers 7 Bezug genommen in all seinen Predigten. Es wird Licht werden zur Abendzeit. Und wenn wir dann begreifen, wie wichtig dieses prophetische Wort ist, dass tatsächlich am Abend, ehe die Mitternachtsstunde hereinbricht und der Tag des Heils zu Ende geht, dass Gott sich noch einmal erbarmt. Aber das hebt das, was im Propheten Zacharia geschrieben steht, nicht auf. Das, was im Propheten Zacharia Kapitel 14 geschrieben steht, wird buchstäblich Erfüllung finden, wenn der Herr seine Füße auf den Ölberg setzt und der Ölberg sich spaltet. Alles ist aufs Genaueste beschrieben. Aber um in den verschiedenen Predigten dem Volke Gottes vor Augen zu führen, Leute, hört her, ehe die Mitternachtsstunde hereinbricht, hat Gott eine Verheißung gegeben und das prophetische Wort kann sowohl auf Israel als auch auf die Gemeinde angewendet werden. Es wird Licht werden zur Abendzeit. Und dann mag er ja an 2. Petrus 1 gedacht haben, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, auf das wir achten als auf ein helles Licht, das an einem dunklen Orte scheint. Aber keiner kann behaupten, dass nun Zacharia 14 schon erfüllt ist. Genauso ist mit all den anderen Themen, die einfach aus dem Zusammenhang genommen werden, ohne das rechte Verständnis für das zu haben, was geschrieben steht, und für das zu haben, was gesagt wurde. Und deshalb sehen wir, wie nötig es ist, dass alles biblisch geordnet wird, was der Gemeinde zusteht und zugeordnet werden muss, das gehört ihr. Was für Israel bestimmt ist, gehört Israel. Es muss einfach alles dahin gesetzt werden, wohin es gehört. Noch den Gedanken von Matthäus 25, wir alle wissen ja darüber Bescheid. Die klugen Jungfrauen im Vergleich mit Maria, der Jungfrau, die von keinem Manne wusste, die darauf gewartet hat, oder in jedem Fall von Gott dazu bestimmt war, dass sie die Auserwählte ist, damit das Wort Fleisch, der Same, kommen konnte, um die Erlösung zu vollbringen. Brüder und Schwestern, so ist es heute mit uns. Nicht in einer Fantasiewelt leben und irgendwelche Dinge in den Raum stellen, sondern der Schrift folgen und einfach sehen, und ich wiederhole mich da, an dem Tag ging tatsächlich 1. Mose 3,15 in Erfüllung. Es war nicht mehr nur die Verheißung, es geschah. Psalm 2,7, es geschah. Psalm 22, Vers 10, es geschah. Jesaja 7, 14, es geschah. Alles, was vorausgesagt wurde mit Bezug auf die Geburt des Erlösers, erfüllte sich in der gesamten Zusammenfassung. Und da könnten wir noch eine ganze Anzahl Bibelstellen hinzuziehen. Jetzt meine Frage. Vor der Wiederkunft Jesu Christi ist die Botschaft ergangen, ja zu welchem Zweck? Zur Herausrufung, dass alles korrigiert wird, dass alles in den ursprünglichen Stand zurückgesetzt wird. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Alle anderen werden es hören, aber nicht erleben. Aber die klugen Jungfrauen, die werden es hören, werden es glauben und werden es erleben. Und es wird am Ende offenbar werden, wer wirklich Gnade vor Gott gefunden hat. Es ist nämlich einerseits, dass der Anspruch gestellt werden kann, andererseits muss der Anspruch mit der Heiligen Schrift deckungsgleich sein. Wir müssen uns in der Schrift, in der Erfüllung der biblischen Prophetie aus Gnaden wiederfinden. Das ist den klugen Jungfrauen zugedacht. Und kein Mensch braucht Matthäus 25 zu deuten. Kein Mensch. Kein einziges Wort braucht gedeutet zu werden. Niemand braucht uns zu erklären, was der Mitternachtsruf ist. Denken wir daran, dass die Schrift vor unseren Augen Erfüllung findet, dass die letzte Botschaft ergangen ist, die Herausrufung, die Zubereitung, die Korrektur, alles geht vor sich in denen, die zur Brautgemeinde gehören. Verzeihung. Und niemand, ich wage es zu behaupten, niemand, der zu den klugen Jungfrauen gehört, wird sich irgendwo verlaufen und irgendeinem Menschen nachgehen, der nun irgendwelche Lehren verbreitet, die nicht mit der Bibel belegbar, beweisbar sind. Ich glaube, dass die wahren Jungfrauen, die in Matthäus 25 beschrieben werden, rein vor Gott bleiben. Keine geistliche Hurerei betreiben. Wir alle wissen, wer als die große Hure dargestellt wird, die mit allen Königen der Erde gebuhlt hat und noch buhlt und so weiter. Das ist die eine Sache. Aber die Braut des Lammes ist abgesondert. Sie buhlt mit keiner Glaubensgemeinschaft, sie buhlt mit niemand, sie ist offen für das Wort. Nur für das Wort. Und das unterscheidet uns dann in der Tat von allen anderen. In Johannes 14 haben wir ja die Verheißung, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und genauso haben wir es in Matthäus 25, 10, die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Noch ein ganz wichtiger Gedanke. Gott hat in keine einzige Religion reingeredet. Alle können machen, was sie wollen. Er hat keiner einzigen Gemeinde dazwischen geredet. Man hat nie gehört, dass Gott irgendwie in Rom angeklopft hat und gesagt, was ihr da tut, das ist nicht richtig. Hat er irgendwann all den Kirchen der anglikanischen Kirche, der orthodoxen, hat er irgendjemandem zwischengeredet? Er möchte aber auch nicht, dass ihm zwischengeredet wird. Er stellt den Anspruch, dass er allein das Sagen in seiner Gemeinde hat und sonst niemand. Dass wirklich kein menschlicher Same aufgenommen wird und besonders auch kein Fremder, kein Feindessamen aufgenommen wird. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe darum gebeten, dass mir hier ein Bild gebracht wird von den zwei verschiedenen Seemännern. Nicht? Das haben wir ja vor kurzem schon mal hier gehabt. Matthäus 13. Der Menschensohn sät den guten Samen. Und der gute Same, das sind die Kinder des Reiches Gottes. Dann kommt irgendjemand hinter ihm her und dann sät er den Samen auf das gleiche Feld und stiehlt sich davon und siehe da, beides geht auf. So ist das mit jeder Deutung. Und das werde ich bis ans Ende sagen müssen. Jede Deutung ist Machwerk des Feindes. Und wenn Paulus hier geschrieben hat, im 2. Korinther, dem 11. Kapitel, dass er Angst hatte und befürchtet hat, dass der Feind betören würde, wie es mit Eva geschah. So müssen wir das immer wieder neu betonen und sagen, haltet eure Herzen rein. Nehmt Gottes Wort auf und alles andere möge an euch abprallen, dass ihr wirklich nichts hört, nichts aufnehmt als den reinen göttlichen Wortsamen. Dazu könnten viele Bibelstellen gelesen werden, auch schon aus dem Alten Testament, wie Gott Sorge dafür getragen hat, dass alles gemäß seinem Worte getan werden musste. Alle Propheten, alle Männer Gottes haben alles getan, wie Gott es ihnen befohlen und geboten hatte. In unseren Tagen hat Gott Bruder Brenhem in besonderer Weise gebraucht. Er hat tatsächlich die Lehre über die Gottheit neu auf den Leuchter stellen müssen und einfach sagen, so wie Gott es im Alten Testament gesagt hat, niedergeschrieben, wo ist 5. Mose, 6. Kapitel, höre Israel, der Herr, euer Gott, ist ein Gott. Da steht das hebräische Wort Echad. Echad. Einzig, einzig, nicht zwei oder drei, sondern ein einziger Gott. Ich habe heute die Mesusa mitgebracht. Hier, wie es alle Juden, jede Israeli hat hier an seinem Hause rechts, an der Haustür, hat er 5. Mose, 6. Kapitel, die Verse, lasst mich genau nachsehen, damit wir es auch genauso haben, wie es geschrieben steht. Und dieses Glaubensbekenntnis, genannt Schma Israel, das mussten sie auf der Stirn tragen, an der Hand tragen. Lasst es mich hier vorlesen aus 5. Mose, dem 6. Kapitel von Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. So liebe denn den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. So mögen denn die Worte, die ich dir heute gebiete, dir am Herzen liegen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen reden, wenn du in deinem Hause sitzest und wenn du auf der Wanderung begriffen bist und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie dir als ein Gedenkzeichen an die Hand binden und sie als Binde zwischen deinen Augen tragen und sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Diese Verse, die wir eben gelesen haben, sind hier. Und für jeden Israel, in jedem Hotel, in jedem Haus, rechts an der Tür, an den Pfosten, wenn man hereingeht. Und wir haben begriffen, dass Gott sich nicht vermehrt hat, dass Gott sich geoffenbart hat als unser Vater im Himmel und dass er den neuen Anfang gemacht hat, um die Einsetzung in die Sohnschaft aus Gnaden zu schenken. Es ist aber ein und derselbe Gott geblieben in alle Ewigkeiten. Amen. Wer es genau nachlesen will, kann es in der Kirchengeschichte nachlesen. Erst zur Zeit Konstantins hat man tatsächlich die Idee von drei göttlichen Personen erfunden und unter Theodosius dann zu einem Dogma erklärt. Was haben wir als biblisch gläubige Menschen mit einem Dogma zu tun? Was haben wir mit dem zu tun, was im 4. Jahrhundert erfunden wurde? Und Brüder und Schwestern, es ist absolut nötig, nicht nur aus Babylon herauszukommen, sondern Babylon aus uns herauszunehmen. Alles aus uns heraus zu entfernen, was nicht von Gott stammt, das führt auch nicht zu ihm. Und deshalb muss eine völlige Rückerstattung, es muss alles wieder zum Ursprung zurückgebracht werden. Dasselbe trifft auf die Taufe zu. Es gibt wirklich nicht eine einzige Handlung in der Heiligen Schrift, die in den drei Titeln vollzogen worden wäre. Nicht eine einzige. Wieder ein Missverständnis und glaubt es mir. In der gesamten Christenheit ist alles auf Missverständnisse aufgebaut und dasselbe ist innerhalb der Endzeitbotschaft geschehen, weil es der Offenbarung durch den Heiligen Geist bedarf. Und wer die Offenbarung hat, der geht von einer Stelle zur anderen. Der geht von Matthäus 28 zu Markus 16. Und er geht von Markus 16 zu Lukas 24 und er geht von Lukas 24 zu Johannes 20 und dann geht er zu Apostelgeschichte 2 und 8 und all den anderen Stellen, um zu sehen, in welch einer Weise der Geist Gottes geleitet hat. Amen. Brüder und Schwestern, fassen wir zusammen, worum es heute in dieser Andacht geht. Es geht darum, dass am Ende der Gnadenzeit, in der Braut des Lammes, in den klugen Jungfrauen, jede Verheißung Realität wird. Dass sich die gesamte biblische Prophetie, alles, was uns vorausgesagt wurde, Erfüllung findet. Und das muss unsere Einstellung sein. Eine Frage, hat Maria sich anstrengen müssen, als der Engel sagte, du Begnadete, war doch alles gut. Und du hast Gnade bei Gott gefunden. Brüder und Schwestern, wer jetzt Gnade bei Gott findet, dem offenbart Gott sein Wort, die Verheißung, grundsätzlich alles, das gehört dazu. Es genügt doch nicht, dass wir nur in 2. Mose 33 lesen, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Nein, Gnade bei Gott finden bedeutet die Erfüllung der biblischen Verheißungen persönlich zu erleben. Und das ist der Teil der klugen Jungfrauen, die die Brautgemeinde bilden, der uns von Gott jetzt zugedacht ist. Nicht nur, was in der Welt geschieht und was politisch geschieht und religiös geschieht, sondern wie Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Die Verheißungen, die gegeben wurden, werden ihre Erfüllung finden. Und so gewiss Gott die erste Verheißung erfüllt hat, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Und lasst mich das ruhig mal aussprechen. Es kommt mir gerade. Alle, die von Herzen ohne Anstrengung glauben können, dass Gott in unserer Zeit das prophetische Wort aus Maleachi erfüllt hat, dass er am Ende der Gnadenzeit, ehe der schreckliche Tag des Herrn anbricht, einen Propheten und damit einen prophetischen Dienst senden würde. Ich sage euch, wenn ihr das von Herzen glauben könnt, dann ist euch der Zugang zu allen übrigen Verheißungen und ihrer Erfüllung aus Gnaden geschenkt worden. Denn das eine verbindet mit dem anderen, das eine gehört zum anderen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott, der Herr, helfe uns, er segne uns. Ich wünschte, ich könnte das so rüberbringen, wie es mir im Herzen ist. Gott segne auch alle Übersetzer. Gott segne in allen Sprachen. Gott segne auf der ganzen Welt. Haben wir das begriffen, worum es geht? Gnade bei Gott gefunden. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann geschieht eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Genauso ist es jetzt. Gnade bei Gott gefunden bedeutet, an der gesamten Erfüllung jeder Verheißung, die Gott für diese Zeit gegeben hat, Anteil aus Gnaden zu bekommen. Brüder und Schwestern, wir haben nicht das Programm eines Menschen. Wir haben das göttliche Heilsprogramm, den göttlichen Heilsratschluss, der verkündigt wird. Und dazu gehören alle Verheißungen, ja bis hin zur Verwandlung unserer Leiber, bis hin zur Entrückung, bis hin zum Hochzeitsmahl. Wir werden das alles aus Gnaden erleben. Bitte glaubt es und danket Gott dafür. Amen. Lasst uns aufstehen und Gott dem Herrn danken. Singen wir den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. Schwestern, ehe wir noch einmal singen, lasst uns die Häupter neigen, die Herzen öffnen, im Gebet vor Gott verharren. Vielleicht sind einige in unserer Mitte, die noch nicht glauben können, wie die Schrift sagt. Vielleicht einige, angefangen mit den Jugendlichen bis hin ins Alter, die ihr Leben Gott noch nicht geweiht haben. Vielleicht sind andere hier, die Not haben, zu glauben. Vielleicht überhaupt die Notwendigkeit noch nicht eingesehen haben, dass man jede Verheißung erst glauben muss, ehe sie zur Erfüllung kommen kann. Abraham glaubte Gott und er sah die Verheißung erfüllt. Genauso ist es mit uns. Erst kommt die Verkündigung und der Glaube kommt aus dem Worte. Er kommt durch die Predigt des Wortes und dann werden wir zur Erfüllung geführt. Wir haben das beste Beispiel vor Augen von Maria. Sie glaubte. Und siehe da, Gott hat den Anfang der Heilsgeschichte gemacht. Der Erlöser ist zu uns gekommen, ist Mensch geworden, um am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben zu lassen und die Erlösung zu vollbringen, die Sühne vor Gott zu schenken durch das Blut des Lammes, wie im ganzen Alten Testament angekündigt, wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird, soll er Samen sehen und lange leben. Amen. Jesaja 53, Vers 10. Brüder und Schwestern, er hat sein Leben hingegeben, er hat sein Blut vergossen, die Erlösung ist geschehen. Wir dürfen die Rechtfertigung durch den Glauben annehmen, die Vergebung und die Versöhnung. Und deshalb richten wir an alle, die irgendwie vielleicht noch gebunden sind, ihre Entscheidung noch nicht voll getroffen haben für den Herrn, die noch keine Bekehrung erlebt haben, noch keine Heilsgewissheit haben. Brüder und Schwestern, werte Freunde, es muss mit uns geschehen. Es muss mit uns geschehen. Denn so steht es im Johannesevangelium im 3. Kapitel, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. So wie der Geist herabkam und das Wort der Same in den Schoß gelegt wurde und der Sohn Gottes geboren wurde, so wird das Wort als Same in uns hineingelegt und der Heilige Geist kommt über uns und wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Während niemand umherschaut, lasst mich fragen, ob einige die Hände heben möchten, um ihr Leben Gott zu weihen oder was immer euer Anliegen sein mag. Dankeschön, danke, danke, danke. Gott sieht all die Hände und Gott sieht all die Herzen. Singen wir es noch einmal. So wie ich bin, so muss es sein.
Nicht mein Leben.
geliebter Herr und Heiland, wir haben die Verheißung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dem wirst du Frieden für die Seele geben. Geliebter Herr, wir kommen heute mit allen, die ein Anliegen haben, ob es Rettung der Seele, Heilung des Leibes, Befreiung von Mächten der Finsternis ist, von irgendwelchen Untugenden, die uns anhaften wollen, geliebter Herr. Es steht geschrieben, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und wir bitten dich heute, möge der Sieg von Golgatha offenbar werden. Rette, heile, befreie und schenk Offenbarung, schenk Zugang in das Allerheiligste, damit uns dein Wort durch Offenbarung aus Gnaden geschenkt wird. Geliebter Herr, segne uns an dieser Stätte, segne auf der ganzen Erde, in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Wir danken dir, dass das reine Wort, der reine, edle Same gesät wurde und weiterhin gesät wird. Und wir bitten dich, schenke nicht nur 30 und 60, sondern 100-fältige Frucht. Schenke Glauben, in all unsere Herzen. Und wir bitten jetzt in deinem herrlichen Jesus-Namen, dass deine Brautgemeinde verschont bleibt von jedem Einfluss des Feindes, dass niemand daherkommt und irgendetwas predigt, sondern dass Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Wiederkommende, gepredigt wird. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit deinem Volke, wie du ihn mit Maria hattest, so mit uns, mit allen klugen Jungfrauen in dieser Zeit, dass wir nicht zurückbleiben, sondern bereit sind, zum Hochzeitsmahl des Lammes einzugehen. Geliebter Herr, wirke es durch die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Und wir danken dir von Herzen dafür. Halleluja, Halleluja. Amen. Singen wir noch, du bist würdig, du bist würdig. Alle sagen Amen.
Amen.
Amen. Wie viele glauben, wie die Schrift es sagt?
Amen.
Amen. Amen. Und wir werden die Erfüllung alles dessen sehen, was Gott verheißen hat. Es wird geschehen, wie am Ende von Josua geschrieben steht, nicht eine einzige Verheißung ist unerfüllt geblieben von allem, was Gott gesagt hat. Freut euch, Kinder der Verheißung, Kinder der Verheißung glauben das Wort der Verheißung und sie sehen die Verheißungen erfüllt. Bitte glaubet, glaubet, verunehrt Gott nicht durch Unglauben. Glaubet dem Herrn. Er wird dafür sorgen, dass alles geschieht, was er verheißen hat. Wer sagt noch einen Chorus? Ich liebe ihn. Amen. Ich liebe ihn. Ja, ich liebe ihn. Noch einmal in Englisch. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Amen. Amen, Amen. Jeder reicht jedem die Hand und bis morgen dann, so Gott will, ja.